Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 12. November, wieder zur gottlosesten Zeit. Um 7:17 Uhr haben wir jetzt gerade, wo die Aufnahme startet, damit wir natürlich alles Tagesaktuelle mit dabei haben, zumindest eben von gestern schon mal tagesaktuell. Aber ich weiß, dem einen oder anderen Kritiker wird es dann auch nicht reichen. Der erwartet um 12 Uhr, dass wir schon jetzt irgendwie die News dann von dem Vormittagen drin haben. Nee, wisst Spaß. Beiseite. Es ist einiges los wieder gewesen. Ja, Thema AI-Bubble, das beschäftigt uns natürlich schon länger. Aber das Ganze wurde jetzt unter anderem auch wieder aus Japan durch Softbank befeuert. Darüber werden wir ein bisschen sprechen. Aber es gibt auch noch ein paar andere weitere Alarmsignale, obwohl es ja wieder einige wirklich heftige Kurssprünge auch nach oben gegeben hat. Palantir war wieder ganz vorne mit dabei. Die laufen mittlerweile schnurstracks auf die $200 zu. Also ich weiß noch, wo wir so, ich glaube, das war, ob, nee, ich glaube, es war noch im letzten Ende letzten Jahres, wo sie so bei $70 war, wo der schon gesagt, ja, der Prügel ist jetzt eigentlich schon gut bezahlt, ja, aber da sieht man halt mal, wenn es läuft, dann läuft's, ja, das ist das Gleiche wie wenn es nicht läuft, dann läuft's nicht, also Wahnsinn, was
Direkt
da so
die
abgeht.
Weisheiten zum Morgen. Wenn es
Ja,
läuft,
wir
dann
brauchen
läuft.
mal so ein Phrasenschwein, ja, aber es ist Wahnsinn einfach, ja, aber man muss natürlich sagen, Palantir hatte ja monströse Zahlen, wir haben ja auch ein bisschen drüber gesprochen, aber ja, also irgendwann, ja, Price to Perfection wäre da echt noch untertrieben. Aber wie gesagt, ist heute ein anderes Thema. Unter anderem, ich habe mehrere Käufe zuletzt wieder getätigt. Wir dürfen euch heute ein ganz neues Format präsentieren, das demnächst über alle unsere Kanäle hinweg gestartet wird. Ein wirklich cooles Projekt, von dem auch ihr partizipieren könnt tatsächlich. Dazu später noch mehr. Und es gibt unter anderem auch wieder News von Novo Nordisk und einigen anderen. Deswegen würde ich sagen, ja, jetzt drumherum genug rumgebabbelt. Ja, also lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. Das hilft natürlich immer schon mal. Und jetzt würde ich wie immer sagen, erstmal so einen kurzen Marktüberblick. Erzähl mal, was ist los? War ja zu die letzten Tage eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem, weil ja die Stimmung letzte Woche recht schwach dann war. Aber jetzt so der Start in die Woche war ja eigentlich ganz positiv. Woran hat's gelegen?
Genau, ich war am Freitag ja auch gar nicht am Rechner die meiste Zeit. Da war ja die Messe hier in Frankfurt, war ganz lustig, auch ein paar Leute getroffen. Und am Freitag waren wir ja dann bis mittags, nachmittags extrem schwach unterwegs. Und ich hatte schon so die Hoffnung, ja, lass mal einen richtig schönen Ausverkauf kommen. Es war ja auch hier so ein bisschen Panik und ja, sehr viel Zurückhaltung da. CNN 4 im Greed-Index war schon in extrem Angst. Dann kam aber doch gegen Nachmittag und Abend, ja, doch wieder die Schnäppchenkäufer, weil ja die Hoffnung da war, dass der Shutdown endet. Und das hat ja auch dann am Montag dazu geführt, dass wir im Tech-Sektor vor allen Dingen alle Verluste wieder aufgeholt hatten. Und dann ging es wieder rasant nach oben. Aber am Dienstag, und das war ja gestern wirklich sehr, sehr spannend, da war es wieder komplett so umgedreht, dass der Tech-Sektor eher wieder geschwächelt hat. Und gestern waren vor allen Dingen Standardtitel, die lange keiner haben wollte, im Plus. Du hast es ja gerade eben schon erwähnt, also es gibt so ein paar Punkte, die man jetzt aktuell mal besprechen sollte und vor allen Dingen auch meiner Meinung nach im Hinterkopf behalten sollte, um da nicht vielleicht irgendwann mal doch gegen die Wand zu rennen, einfach unser Depot ja zu crashen. Denn gestern das eine Thema war ja, du hast gesagt, Softbank hat seine Anteile an Nvidia komplett verkauft, ja, also komplett, das ist schon erstaunlich. Laut CEO hat das natürlich nichts mit Nvidia direkt zu tun oder mit dem operativen Geschäft, sondern sie brauchen die Kohle. Ja, sie haben ja sehr viele Investments zu tätigen, haben da viele Verpflichtungen, sind sie eingegangen und auch Softbank ist ja bis unter die Halskrause verschuldet und sie brauchen eben das Geld, um da hier bei Projekt Stargate und so weiter mitzumachen. Also und dementsprechend haben sie da die Milliarden genommen, was aber gestern auch noch kam und vielleicht hat das auch so ein bisschen dafür gesorgt. Wells Fargo hat gesagt, es ist Zeit, im Tech-Sektor Gewinne mitzunehmen, weil die Stimmung zu optimistisch ist, weil die Bewertungen zu hoch sind und sie dementsprechend anfällig sind für Enttäuschungen. Ja. Der S&P hat ja schon ein recht sportliches, durchschnittliches KGV von 29, weil natürlich auch dort viele Tech-Werte drin sind. Aber Tech-Werte allgemein haben laut Wells Fargo ein KGV von 46. Also das ist natürlich sehr, sehr heftig. Ja, wir haben ja auch viele Unternehmen, die jetzt ja im Endeffekt teilweise sogar noch gar keine Gewinne machen und die werden hochgejubelt ohne Ende. Und das ist natürlich eine große Gefahr, dass das irgendwann halt nicht mehr ewig weiter gut geht. Und wir hatten ja jetzt auch einiges an Zahlen und es gibt ja mittlerweile auch viele von diesen, ich sag mal, neuen Cloud-Anbietern, die an die Börsen gekommen sind. Nebius hatte gestern gemeldet, noch sehr, sehr klein. Ich glaube, die machen nur ein paar hundert Millionen Umsatz, haben aber auch riesige Verluste gemacht, aber haben auch einen großen Backlog, haben neuen Deal mit Meta unter anderem. Aber was ja ein bisschen bekannter ist, ist CoreWeave und die hatten auch Zahlen gemeldet und die hatten einen Backlog, also diese RPOs, Remaining Performance Obligations von über 50 Milliarden. Also die haben eine riesige Pipeline auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ja, fragt der Markt sich dort auch immer stärker, haben wir auch schon mehrmals besprochen, ist dieses Geschäftsmodell überhaupt nachhaltig, erfolgreich und tragfähig? Denn sie müssen ja so viel Geld aufbringen, einfach um diese ganzen Nvidia-GPUs einzukaufen. Die vermieten sie dann. Dann haben sie die ganzen Abschreibungen und so weiter. Na, das ist mit heißer Nadel gestrickt. Und so wie ich das gelesen habe, du hast es dir ja mal angeschaut, waren dort die Margen jetzt doch ziemlich unter Druck im abgelaufenen Quartal. Und wenn man sich da jetzt diese Kreditausfallversicherungen anschaut, auch bei CoreWeave, die gehen so durch die Decke, ja. Ähnliches sieht man noch in viel größerem Ausmaß bei Oracle. Die Kreditausfallversicherungen gehen dort durch die Decke. Also da werden die Anleger nervös, dass sie vielleicht doch irgendwann nicht mehr ihre Schulden so tilgen können, wie es geplant ist. Und das sind natürlich auch so ein paar Warnzeichen einfach aktueller Markt. Und ich hatte das ja, glaube ich, letzte Woche kurz angesprochen. Selbst Banken werden so ein bisschen vorsichtig. Die Deutsche Bank guckt ja auch, wie können sie ihr Exposure im Bereich KI-Infrastruktur absichern? Können Sie die irgendwie weitergeben? Können Sie die mit einem Korb an Aktien absichern, indem Sie auf fallende Kurse setzen? Das ist natürlich auch schon, naja. Ich sage mal, die Warnzeichen sind auf jeden Fall da aktuell. Aber was meinst du zu CoreWeave? Wie sehen die Zahlen dort aus?
Ja, ist teuer erkauftes Wachstum auf jeden Fall. Also die Kosten sind nämlich überproportional zum Umsatz gestiegen. Umsatz, das sieht natürlich erstmal wirklich sehr stark aus, also weit mehr als verdoppelt, also von 583, ne, sagen wir 584 Millionen auf 1,36 Milliarden. Das ist natürlich schon ein starkes Wachstum, sind über 130% gewesen. Aber wenn man dann halt eben mal unterm Strich schaut, das Operating Income hat sich halbiert. Also das sagt natürlich schon einiges und das war auch nicht irgendwie aufgrund von einmaligen Entlastungen. Besonders schwer gewiegt haben die Kosten und das ist auch ihr mit Abstand größter Kostenpunkt, nämlich Technology und Infrastructure, denn der ist um fast 170% gewachsen. Und wenn dein größter Kostenpunkt um 170% wächst, ist es natürlich jetzt schon mal erst nicht so ganz positiv, vor allem wenn zum Beispiel dein Sales and Marketing Ausgaben sich verelffacht haben, wobei die von einem ganz niedrigen Niveau kommen. Also die kommen von 4 Millionen, aber waren jetzt dann halt 45 Millionen. General Administrative, das hat sich fast verfünffacht von 33 auf 152 Millionen. Und Cost of Revenue, die ist ja auch, hat sich deutlich mehr als verdoppelt. Also ja, das sieht natürlich schön aus, erstmal das Umsatzwachstum. Wenn man aber eben schaut, so wie es dann zustande gekommen ist, muss man da natürlich einfach sagen, ja, war nicht ganz so cool dann auf jeden Fall. Ja, der Markt hat es dann auch nicht so wirklich gut aufgenommen, vor allem eben, weil auch die Prognose enttäuscht hat, weil sie auch so ein bisschen Lieferkettenprobleme haben. Sie haben nämlich gesagt, dass ein Anbieter von Rechenzentren in Verzug geraten ist. Also Backlog hast du richtig angesprochen. Ich glaube, knapp 55 Milliarden sind sogar zum aktuellen Zeitpunkt. Aber vor allem, ja, hier so die ein oder anderen Probleme sind schon ein bisschen ersichtlich und gerade eben, wenn man auch schaut, wie einige dieser Unternehmen gelaufen sind, das haben wir schon oft gesagt, da darf gar kein Haar in der Suppe drin sein, also nicht mal der Ansatz, also nicht mal der Verdacht, dass ein Haar in der Suppe drin ist, das reicht dann eben in der Regel schon. Und eben auch so mit den Prognosen ist man tatsächlich nicht ganz so zufrieden gewesen. Und CoreWeave wurde ja auch immer schon mal so ein bisschen skeptisch gesehen, eben weil sie auch viele sagen, das ist eigentlich nur so von Nvidia halt eingekauft, also dass die halt völlig da von Nvidia abhängig sind oder Nvidia da auch so ein bisschen für die eigenen Umsätze dann sorgt. Und auch das mit den Abschreibungen ist immer wieder ein großes Thema bei CoreWeave gewesen. Ja.
Da habe ich noch eine lustige Sache jetzt gerade gefunden. Es gibt jetzt genau, also dieses ganze Thema mit den Abschreibungen, Wird jetzt auch bei, ich meine, ich bin ja auch kein Crash-Prophet, ich bin in gewisser Weise auch skeptisch, weil ja, wie diese Wachstumserwartungen einfach fortgeschrieben werden. Ne? Ich meine, woher genau, also woher will man das alles so genau wissen? Ne? Also wir könnten jetzt auch sagen, wir wachsen mit unserem Podcast, wir schätzen, nee, wir wachsen jetzt jedes Jahr 40% so ungefähr. Könnten wir ja auch einfach sagen, ja, weil andere Podcasts wachsen auch so stark. Keine Ahnung, also. Aber das ist schon erstaunlich. Und was mit diesem ganzen Thema mit diesen Abschreibungen ist, da sagt CoreWeave, ja, das habe ich jetzt mal gelesen, ich habe es jetzt nicht verifiziert, ob das wirklich stimmt, aber sie hatten wohl jetzt in dem einen Quartal 630 Millionen abgeschrieben. Das wären dann pro Jahr 2,5 Milliarden. Und das wären dann 12% Abschreibungen anscheinend ihrer Chips pro Jahr. Und das ist dann konsistent mit Ihrer Aussage, dass Sie sagen, dass die Chips einen Lifetime-Cycle haben, also ein Useful-Lifetime-Cycle von 8 bis 12 Jahren. Und das hört sich ja für mich auch irgendwie nicht so ganz realistisch an. Hat der eine geschrieben, okay, gut zu wissen. CoreWeave wird also noch im Jahr 2037 die jetzt aktuellen Blackwell anbieten. Also ich habe ja jetzt, mein Rechner war ja kaputt vor kurzem, der ist 3,5 Jahre alt, da habe ich mir schon gedacht, shit, was habe ich denn da für eine CPU drin, ja, totaler Müll. Und die wollen jetzt bis 2037 Blackwell anbieten, ne? Also ich bin auch kein Experte, was Bilanzierung und so angeht, ne? Aber du kaufst dir einen Chip, du musst das Geld dir direkt zahlen, ja, und wenn du ein Unternehmen hast und sagst, du hast 1 Million Cash und dann sagst du, ich kaufe jetzt für 1 Million Nvidia-GPUs, dann hast du quasi erstmal nur einen Aktivtausch gemacht. Du hast erstmal keinen Verlust gemacht im Unternehmen. Du hast jetzt quasi ein Asset dafür, dass du Geld ausgegeben hast. Und wenn du das natürlich innerhalb von 3 Jahren abschreibst, dann musst du jedes Jahr 333.000 Euro abschreiben, was du nicht auf den Gewinn einschlägt. Wenn du es über 10 Jahre streckst sozusagen, hast du nur jedes Jahr 100.000 Verlust sozusagen und kannst ja mit der GPU arbeiten. Funktioniert alles natürlich dann richtig schön, wenn das wirklich so stimmt. Weil wenn irgendwann die Kunden ja doch keine Blackwell mehr haben wollen im Jahr 2000, sagen wir mal 33, ja, was machst du dann mit den Dingern? Ja, dann fliegt dir das Teil doch schon in die Ohren, oder? Also ich finde das irgendwie alles mit brutal heißer Nadel gestrickt. Ich werde mich von CoreWeave fernhalten, muss ich sagen. Also es ist alles ein bisschen. Und wenn die dann sogar, ne, man merkt, die verdienen damit ja irgendwie gar nicht so viel Geld und sowas. Jetzt musst du dir mal vorstellen, da kommt vielleicht ein Kunde, irgendwelche Startups und so weiter. Die haben gesagt, ja, wir brauchen so viel Rechenzeit, dann haben die auf einmal kein Geld mehr. Das ist ja alles so ein Kartenhaus, was gerade so steht. Das ist alles auch davon abhängig, dass da immer Investoren wieder Geld reinpumpen in Startups, in unprofitable Unternehmen. Die kaufen dann die Rechenzeit. Also wenn da irgendwo mal so eine Karte zusammenfällt, ich weiß nicht, ne? Also das ist schon alles risky.
Ja, also ich bin auch mal sehr gespannt. Aber bei den ganz großen Anbietern bin ich trotzdem weiter recht entspannt. Wie gesagt, auch wenn ich mal so ein bisschen eine Korrektur für gerechtfertigt ansehen würde oder zumindest mal, dass es nicht noch weiter steigt. Ja, die meisten sind halt wirklich so gut aufgestellt mittlerweile, dass ich mir jetzt da nicht so die ganz großen Sorgen mache. Also, dass jetzt Nvidia auf einmal irgendwie 70, 80% verliert, sehe ich halt jetzt auf dem Niveau auch nicht. Ja, vor allem auch
Nee, ja,
von der
lustigerweise ist ja Nvidia, ne,
Gewinn.
also auf dem Papier weiterhin recht günstig mittlerweile. Also von den
Ja, die
KGVs ist sie
Bewertung.
günstiger als früher. Und
Ja.
das ist schon krass. Ich glaube auch, also Amazon gab es gestern ein großes Interview im Handelsblatt, wie stark die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ist. Also da bin ich auch, klar, die können auch fallen. Da bin ich eher entspannt, aber bei solchen CoreWeaves und wie sie alle heißen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Und das Lustige ist, in meiner Heimatstadt in Dietzenbach, die sind jetzt voll in den Medien, hast du es gelesen? Auch bei Bild.de, selbst hier bei dieser Walter Bloomberg und so. Google is investing 6.4 billion dollars in Germany, in Dietzenbach, near Frankfurt. Und das Geile ist, ich bin da gestern vorbeigefahren, ey, holy moly, das ist mal früher so ein Baustoffe-Ding gewesen. Und da war jetzt wirklich über 10 Jahre gefühlt gar nichts, nur so brachliegend, gammelig. Und jetzt seit ein paar Wochen rollen da die Bagger an und ich bin da gestern vorbeigefahren. Das ist dann eine halbe Stadt mittlerweile geworden. Also ganz viele Baucontainer haben sie da hingestellt. 50 Autos hintereinander und ganz viele Bagger. Also da geht's jetzt richtig zur Sache. Ich muss mal, mach mal bald Video auf Instagram, wenn ich das nächste Mal vorbeifahre. Wahrscheinlich werde ich da weggeschickt, weil das auch alles voll mit Security, Zoll war da gestern. Also da wird jetzt richtig losgelegt.
Ja,
also
ich habe gedacht, ich sag, da wird es neue...
Ist, ich habe immer gesagt, Dietzenbach ist the place to be.
Da ja, eben, ich dachte, da wird es neue Goldesel-Anwesen gebaut dann. Ja, und ja.
Weißt du, wieso die das in Dietzenbach bauen? Weil da ja natürlich Goldesel ist und wir brauchen so ja, viel Rechenkapazität.
Ja, eben, ja, da seht ihr es mal. Ja, also da müsst ihr euch aber mal alle fragen.
Direkt rein. Wir sind direkt ja, angeklickt ja. mit so einem riesigen Kabel, stecke ich da rein.
Aber da seht ihr ja, es läuft so gut, da müsst ihr eher mal Gold, jetzt schreiben wir mal alle den Goldesel-Supportern, ob da nicht mal das Abo ein bisschen günstiger rausgehauen wir werden halt
direkt,
kann. Ja.
Ja, ja, wir haben direkt die Anbindung jetzt ins Google-Rechenzentrum.
Genau. Ja, jetzt wissen wir aber, warum das da so stattfindet. Also seht ihr mal, diese neuesten Insider-Infos, die gibt's nur hier bei uns auf dem Podcast. Da bekommt ihr die richtigen Einblicke. Aber stimmt, ich habe das tatsächlich, ich habe aber nicht gelesen, dass es in Dietzenbach ist, aber ich habe heute Morgen gesehen, dass Google da recht viel am Investieren ist.
Glaub, was ich vorher halt noch zum Softbank... Es gibt ja diesen DE6, diesen größten Knotenpunkt, der ist ja in Frankfurt und in Frankfurt nee, gibt es, glaube ich, weder Platz für Rechenzentren groß, noch haben sie die Energie, ist ja auch so ein Thema und deswegen gehen die so in den Umkreis und unter anderem Hanau ist wohl was, Babenhausen, das ist hier so ein Kaff irgendwo noch weiter weg und Dietzenbach unter anderem. Okay. Da ist, in Dietzenbach ist auch schon ein anderes großes Rechenzentrum und die haben da auch, oder sind immer noch dabei, da glaube ich auch wegen den Stromanschlüssen, die sind da auch die ganze Zeit an der Straße am Rumbaggern. Keine Ahnung, wo die Energie herholen, ob da noch ein Kraftwerk hingestellt wird, aber anscheinend gibt es da noch genügend Energie. Ja. Okay. Muss man nur hoffen, weil Dietzenbach ist auch so eine Pleite-Kommune, dass die auch mal ein bisschen Gewerbesteuer zahlen. Ja,
sonst ja ich wollte gerade sagen, ja, zahlst du da zu wenig Gewerbesteuer oder was ist da
ich
los?
Hab, ja? Ich hab schon gesagt, also ich habe noch nie irgendwie was bekommen von der Stadt, ne, und bin da wirklich ein ordentlicher Steuerzahler, muss ich sagen. Wahrscheinlich mittlerweile 7-stellige Summen gezahlt, seitdem ich hier selbstständig bin, aber noch nie irgendwas von irgendeiner Infrastruktur genutzt, also direkt für das Unternehmen. Ne? Also das ist aber gut, so soll es sein. Kann sich freuen über mich.
Genau, was ich vorher noch zu Softbank sagen wollte, wir haben da vielleicht auch so ein bisschen ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, den Grund für auch den Abverkauf, den es jetzt bei der Telekom gegeben hat, denn die Softbank hat auch für knapp 2 Milliarden Deutsche Telekom verkauft und für über 4 Milliarden T-Mobile US und wie es der Michael aber auch schon richtig gesagt hat, also theoretisch, einige nehmen das jetzt gerne als Warnzeichen, aber Softbank selber hat auch vor allem gesagt, dass sie vor allem das Geld auch für OpenAI brauchen.
Also ich glaube, bei Nvidia, die Softbank-Aktie ist sogar gefallen, ne? Weil ich glaube, der Markt hat...
10% gefallen tatsächlich,
ja. Nvidia ist ja eigentlich so ein gutes Asset gewesen. Jetzt nehmen sie das Geld und packen das in irgendwelche Projekte, wo du nicht weißt, was passiert.
Ja,
aber ich glaube, bei diesem Verkauf von T-Mobile US, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie es T-Mobile US geht, sondern das war vielleicht wirklich jetzt oder könnte ein antizyklischer Einstiegspunkt sein, weil das war vielleicht der Hauptgrund für den Druck, plus dass aktuell keiner diesen ganzen defensiven Sektor bisher haben wollte.
Ja, und man muss sagen, auch Nvidia Softbank hatte bisher nicht den besten Track Record, was Nvidia Verkäufe angeht. Ja. Sie haben zum Beispiel nämlich auch 2019 Nvidia verkauft, woraufhin es ja dann nochmal einen riesen Anstieg gegeben hat. Und Softbank ist dann später wieder zu deutlich höheren Kursen dann noch beispielsweise eingestiegen. Aber haben jetzt natürlich trotzdem in den letzten Jahren hier ja eine verdammt starke Performance hingelegt. Ja, und da gibt's auch das Video mit Jensen Huang und ich glaube, das ist doch von einem mit Softbank gewesen, wo gesagt hat, dass er mal einer der größten Anteilseigner dann war, wo der dann so am Heulen ist. Ich dachte, das war auch einer von Softbank oder kann aber auch sein, dass das jemand anders war. Ja, das kam erst vor kurzem. Ist ja wie die ähnliche Geschichte da, wie der Apple-Aktionär, wo mal, ich glaube, 10% Apple-Aktien zu Beginn.
Ja, nee, da gab es doch dieses Dings, wo der Jensen Huang mit dem Softbank-Gründer gesagt hat, und du warst doch mal der größte Nvidia-Aktionär.
Ja,
der
das meinte ich. Ja, ist das Softbank Gründer sogar gewesen. Okay.
Das wäre glaube ich, Billionen irgendwie wert gewesen, dieses Paket, ja. Und er hatte die wohl fast komplett verkauft oder alles verkauft damals.
Ja, wobei man aber trotzdem sagen muss, Softbank war also über Jahre hinweg gesehen immer schon also recht gut aufgestellt mit Investments. Die waren ja auch einer der ersten Investoren in Alibaba damals. Also die hatten schon wirklich sehr viele gute Treffer, das muss man auch schon sagen. Und sie hatten jetzt eben, man hat es jetzt eben erfahren, weil eben jetzt auch die Woche die Zahlen gekommen sind. Es war ein Rekordquartal, aber halt eben vor allem aufgrund dieser massiven Verkäufe, die stattgefunden haben. Und trotz Rekordquartal ist die Aktie halt eben um 10% eingebrochen, weil dann eben auch jetzt so KI-Angst und so geschürt wurde. Aber wie gesagt, sie haben mal gesagt, ja, sie brauchen halt Geld vor allem auch für OpenAI. Und dann sind sie noch an so einem anderen Halbleiterhersteller mit im Boot, wofür sie dann eben so ein bisschen das Geld brauchen. Ampere heißt der, das ist ein Prozessorhersteller. Also, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, Softbank sieht jetzt da große Risiken auf einem KI, würde ich auf jeden Fall ein bisschen für eine steile These halten, ja. Aber jetzt kommen wir mal zu ja einem ganz neuen Format, Challenge, wie man es auch immer nennen möchte, die nun uns auch länger hier hoffentlich zumindest mal begleiten wird, wobei natürlich, wenn es einer von uns recht schnell schaffen wird, wäre das natürlich auch nicht schlecht für denjenigen. Das findet zusammen, ich sage jetzt einfach mal, das wird diesmal ein bisschen eine längere Werbeunterbrechung, aber wir wollen natürlich das Format dann vorstellen mit unserem Partner Smart Broker. Übrigens, jetzt aktuell haben wir eine ganz neue Aktion. Wenn ihr ein Depot beim Smart Broker eröffnet, bekommt ihr ein Amazon-Bruchstück im Wert von 30 Euro bedingungslos eingebucht. Also eine wirklich coole Aktion. Wir haben uns natürlich auch gefragt, welche Aktie halten wir jetzt aktuell auch für sehr aussichtsreich, also dass man davon vielleicht auch noch so ein bisschen partizipieren könnte. Und da sind wir dann eben auf Amazon gestoßen. Vor ein paar Monaten wäre es wahrscheinlich noch Alphabet gewesen. Jetzt haben wir uns für Amazon entschieden. Aber in dem Zuge startet eine neue Challenge. Der Name, wir haben jetzt noch nicht 100%, aber ich finde immer noch so ein bisschen Charme hat 10x oder nix, dass wir die so nennen würden.
Nix bei uns natürlich.
Ja, genau, bei uns wahrscheinlich dann eben eher nix, ja, aber das soll vor allem so auch ein bisschen eine Spaß-Challenge sein, aber mit echtem Geld. Also der Michael und ich, wir werden bei unserem Partnerbroker Smart Broker jeden Monat 1.000 Euro investieren und dann, wie es der Name eben schon sagt, da werden dann nicht die Unilevers und die Kimberly Clarks und sowas mit dabei sein, sondern wir suchen da Aktien raus, von denen wir glauben, dass sie das Potenzial haben, dass sie sich recht schnell, also natürlich nicht in 2 Tagen, aber dass sie eben das Zeug haben, zu einem Tenbagger zu werden, weil wie gesagt, auch zum jetzigen Zeitpunkt könnte man sagen, irgendwann wird auch Amazon vielleicht nochmal ein Tenbagger werden auf dem aktuellen Niveau, also das soll dann eben schon in den nächsten, ja, vielleicht 1-2 Jahren, vielleicht sogar kürzer, stattfinden. Und da darf dann aber jeder von uns so seine eigene Herangehensweise haben. Also wir teasern schon mal so ein paar Sachen. Wir werden es dann nochmal ganz ausführlich vorstellen. Es wird jetzt aber schon dann in der nächsten Woche dann starten tatsächlich. Aber wir wollten heute schon mal so einen ersten Teaser geben. Also wir dürfen 1.000 Euro investieren. Wir müssen aber mindestens 500 Euro davon in einen Wert dann reinstecken. Also es ist nicht erlaubt, dass man die 1.000 Euro nimmt und dann 100 Aktien zu je 10 Euro dann kauft, weil da ist es dann natürlich auch witzlos dann, ja. Und da geht es dann eben darum, wer als erstes von uns einen Tenbagger schaffen wird, der gewinnt die Challenge. Da wird es dann natürlich auch eine Strafe geben, aber ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, ihr könnt davon auch partizipieren und zwar wird es in dem Zusammenhang auch eine mega coole neue Aktion geben, indem ihr in dem Aktionszeitraum dann nämlich ein Depot gewinnen könnt, wieder im 4-stelligen Bereich, also es werden wieder weit über 1.000 Euro, ich glaube es sind sogar 1.500 Euro sein, wo ihr unsere ersten Trades dann sozusagen als Depot dann bekommt, also im besten Fall könnt ihr da noch eine mega Mehrwertentwicklung dann mitmachen, wenn die Titel sich gut entwickeln werden, aber natürlich kann die Challenge auch recht lange gehen, aber wir wollten natürlich jetzt nichts irgendwie, was schon irgendwie nach ein paar Wochen vorbei ist, vor allem, da ja ich auch wirklich eher aus dem langfristigen Bereich komme, aber ihr wisst auch, ich war schon immer sehr technikinteressiert, also vor allem immer so, was die Tech-Aktien angeht. Und es wird dann auch interessant zu sehen sein, also der erste gewinnt, der also mit einem Verzehnfacher, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen genauer sagen, also der erste, der eine Aktie auf 10.000 Euro bringt, das ist der Gewinn der Challenge, denn da kann man sich natürlich entscheiden, nehme ich mehrere Schüsse sozusagen bei 500 Euro, dann brauche ich ja einen 20-Bagger oder stecke ich immer 1.000 Euro in eine Aktie dann rein. Da darf auch nichts mit Hebeln oder Ähnlichem gemacht werden. Also es muss halt wirklich ein purer Verzehnfacher beziehungsweise dann eben der Wert einer Aktie auf 10.000 Euro dann steigen. Und wir werden dann hier natürlich auch regelmäßig im Podcast dann über die einzelnen Aktien, die wir da so gekauft haben, sprechen. Man kann immer mal so kleine Zwischenfazit ziehen, aber es wird jetzt nicht so sein, dass jetzt der ganze Podcast nur auf dieser Challenge dann beruht. Also wir werden ganz normal weiter den Content machen, aber wir können euch da dann halt auch mal so ein bisschen coolere Aktien vorstellen, die eben auch mal so ein bisschen mehr Potenzial, dafür aber auch halt auch höhere Risiken haben, aber die sich halt in der Regel so in den ganz großen Zukunftsfeldern dann ja aufbauen. Und ist, glaube ich, ein ganz cooles Thema, weil, wie gesagt, wir benutzen da unser Geld dafür. Das wird uns jetzt also auch nicht irgendwie vom Smart Broker oder so zur Verfügung gestellt. Und wir werden dann auch in diesem Monat schon starten. Wir werden mit 2.000 Euro pro Mann starten, damit wir dann halt auch schon mal 2-3 Werte im Portfolio dann drin haben. Und ich glaube, damit haben wir schon mal einen coolen Teaser dann eben gemacht. Und wir werden es dann eben regelmäßig hier auf dem Podcast vielleicht auch mal auf einem unserer Kanäle dann immer wieder mal besprechen. Also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall, uns da zu folgen und das Ganze eben in Zusammenarbeit mit dem Smart Broker. Da könnt ihr über 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen handeln, über 4.600 Sparpläne ohne Ordergebühren, echte Kryptowährung und so weiter. Ja, den ersten Blick, den man ja aktuell schon mal machen könnte, was ich jetzt auch gesehen habe, dass MicroStrategy immer weiter unter Druck gerät. Also gerade wenn es da mal so einen Bitcoin-Pump geben wird. Gut, ein Tenbagger wäre da jetzt aktuell wirklich optimistisch bei MicroStrategy, aber eine wirklich gute Entwicklung. Ich weiß gar nicht, vielleicht, ich sage jetzt einfach mal wieder Werbung Ende auf jeden Fall, aber du hast ja gesagt, du hast schon mal so ein bisschen einen Blick gemacht oder dich schon mal so ein bisschen umgeschaut. Ey, ja. Natürlich muss ich jetzt nicht die Aktien sagen, aber so in welchen Bereichen kannst du ja vielleicht schon mal ein bisschen teasern, so wo schaust du dich da gerade schon ein bisschen um, also wo traust du so Aktien, so einen schnellen Tenbagger ja, aktuell
ich
glaub, zu?
Ich glaube, man muss auf jeden Fall da natürlich jetzt in Sektoren gehen, die nicht schon komplett überhyped sind, wo aber vielleicht ein riesiges Marktwachstum kommen könnte, ja? Also ich glaube, vor allen Dingen humanoide Roboter wird natürlich so ein Thema sein, ne? Beziehungsweise dann auch so autonomes Fahren. Man muss, also, wenn man sich mal vorstellt, ne? ich hab mir auch die letzten Tage mal Gedanken gemacht, wenn es jetzt ja wirklich dann irgendwann so sein sollte, dass dann ein Tesla eine riesige Flotte hat oder Lyft oder Uber oder wer auch immer in China, sind das ja Baidu und so weiter, da gibt es ja wahrscheinlich dann echt irgendwann kaum mehr einen Grund, ein eigenes Auto zu haben. Oder es wird halt sehr schnell immer weniger werden, weil du ja immer dir einfach ein On-Demand ein Auto holen kannst. Das heißt, dieser Markt müsste ja theoretisch unfassbar stark wachsen, sich ver-x-fachen. Da gibt es auch so ein paar Statistiken. Also in die Richtung könnte einiges kommen, aber natürlich auch, ich glaube, dieses ganze Thema Weltraum, da gibt es ja jetzt so die ein oder andere Aktie, die da auch schon aktiv ist jetzt mit Raketenstarts. Ich habe auch letztens einen Podcast von ESA Aerospace gehört, auch sehr spannend, ja, also die sind da auch eigentlich recht weit, sind immer noch nicht börsennotiert, aber so in die Richtung müsste man natürlich gehen. Hätten wir diese Challenge vorher gestartet, hätten wir vielleicht dieses Thema Quantencomputer mit reinnehmen können, wobei da gibt es jetzt immer mehr Aussagen, auch hier von diesem Rigetti-CEO, der ja auch alle seine Aktien verkauft hat. Der sagt ja knallhart, ja, wir sind ja gerade noch in dem Bereich der Forschung und Entwicklung und es dauert halt noch viele Jahre. Ja. Ich glaube eher, dass die Aktien nochmal sehr stark fallen werden. Aber dann vielleicht, wenn sie sich nochmal geviertelt haben oder noch mehr, dann könnte das nochmal eine Chance geben. Bin ich mal gespannt. Denn auch, ich glaube auch dieses Thema Quanten, das wird auch nochmal spannend werden, aber niemals von diesem jetzigen Niveau aus. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt aktuell eher short, aber deswegen. Aber da in dem Bereich gucke ich auf jeden Fall. Ich habe auch schon einiges im Blick.
Ja, Robotik ist bei mir auch recht weit oben tatsächlich. Da kenne ich auch ein, zwei recht interessante Anbieter, denen ich viel zutraue. Und ansonsten, ja, es ist aktuell gar nicht so einfach, weil eben auch Quantencomputer wäre was gewesen bei mir, wo ganz oben ist, wo aber ja jetzt eigentlich kaum noch interessante Titel gibt. Ihr könnt uns aber auch gerne mal sagen, was würdet ihr denn da kaufen zum aktuellen Zeitpunkt? Also wo traut ihr denn einem Titel den nächsten Tenbagger zu? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare auf jeden Fall rein an der Stelle. Es wird auf jeden Fall cool, ich freue mich drauf, ich bin da sehr gespannt. und dann mal gucken. Wie gesagt, alles Weitere erfahrt ihr dann spätestens nächste Woche. Da sollte es dann aber auch schon mit den ersten Käufen dann eben losgehen an der Stelle, ja. Ja, weitere News gab es auch bei Novo Nordisk. Und zwar, die Aktie war gestern auf meiner Watchliste der größte Gewinner, über 6% im Plus gewesen. Und zwar gab es da eine Erleichterung, weil man sich von einer Mega-Übernahme verabschiedet hat. Da ging es um das US-Startup Metsera. Die wird nun durch Pfizer übernommen. Denn Novo Nordisk hat gesagt, dass sie ihr Angebot nicht weiter erhöhen möchten, denn wir waren schon hier bei über 10 Milliarden. Und ja, ein Startup, das in einigen Jahren vielleicht mal ein Konkurrent werden könnte, halte ich für sehr optimistisch in dem Zusammenhang. Also bin ich eigentlich auch eher positiv gestimmt, dass hier diese Übernahme nicht vollzogen wurde, weil das Unternehmen tatsächlich auch selber gesagt hat, aufgrund der finanziellen Verpflichtung, Disziplin auch eben ihren Shareholdern gegenüber. Sowas liest man natürlich dann eben immer gern, vor allem weil ja das Management nicht gerade sich mit Ruhm bekleckert hat in den letzten Wochen und Monaten bei Novo Nordisk. Das ist dann auf jeden Fall mal eine, wie ich finde, wirklich ordentliche Nachricht. Was ich viel interessanter fand, dass man nun recht umfangreich weiß, wie es in den USA weitergeht. Denn wir wissen da ja auch, da wird was kommen, auch was Preissenkungen angeht. Aber Unsicherheiten, wann, wie, wo, genau, das ist halt immer das, was am schlimmsten ist an der Börse. Und es ist nun eben der Fall, oder man weiß nun, also der Preis von Wegovy, der wird nun tatsächlich der Listenpreis von $1.000 im Monat auf $250 fallen. Aber es gibt da auch was sehr Positives, und zwar ist es nun eben so, dass sie auch nun Zugang zu wirklich Millionen neuer Patienten über staatliche Programme bekommen, vor allem über Medicare. Das ist eben der Bereich für die Senioren und dann die niedrigen, also die niedrigen Einkommensschicht, das ist Medicaid. Die waren ja bisher quasi fast ausgeschlossen, weil die eben nicht erstattet wurden durch die staatlichen Krankenversicherungen. Und dieser Markt wird nun dann aber im Gegenzug für diese massiven Preissenkungen geöffnet für Novo Nordisk und eben auch für Eli Lilly, denn auch ihr Medikament Zepbound, das wird von $1.000 auf $346 im Monat gesenkt werden. Und da natürlich die USA natürlich der prädestinierte Markt für Abnehmmedikamente sind, ist es natürlich auch auf der anderen Warte, ja, die Margen werden runtergehen, dafür werden aber die Voluminas extrem stark, die Volumina extrem stark nach oben gehen. Also nicht so schlechte Nachrichten, wie man es eben immer sonst so ja befürchtet hatte. Es wird jetzt auch ein neues Portal geben, das heißt selbstverständlich Trump RX dann, und das ist ein recht minimalistisch gehaltenes Programm und darüber beziehungsweise eine Plattform, und da sollen sogar zukünftig auch Patienten ohne Versicherungsschutz die Mittel recht günstig von den Herstellern beziehen können. Also da wird man eben auch noch eingebunden. Also man hat tatsächlich einen neuen potenziellen Millionenmarkt hier in den USA gewonnen, aber zu günstigeren oder zu niedrigeren Margen dann eben. Also das hat gestern auf jeden Fall für positive Stimmung bei Novo Nordisk dann eben gesorgt, und jetzt hat man mittlerweile das Gefühl, man wartet jetzt eben nur noch, bis die Freigabe für das orale Medikament bekommt. Haben wir aber in den letzten Wochen schon öfters mal thematisiert. Das brauchen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Und wir haben heute noch, ich habe es ja angekündigt, bei mir haben sich gleich drei neue Käufe ergeben. Zweimal habe ich nachgekauft. Ich hatte es ja auch hier schon ein paar Mal geteasert. Auch Michael hat ja gesagt, dass er mit dem Gedanken spielt. Aber wie es eben immer so ist, der Michael spielt meistens noch mit den Gedanken. Ich vollziehe sie dann. Ich habe LVMH gekauft, und zwar ziemlich genau bei 600 €. Ich glaube, 601 € ist es gewesen, wo ich einen Nachkauf getätigt habe. Die Aktie ist tatsächlich jetzt auch schon wieder weitergelaufen, war auch gestern recht grün wieder. Ich habe so das Gefühl, das habe ich auch in meinem Video dazu gesagt, dass LVMH so ein bisschen die Talsohle wirklich hinter sich gelassen hat. Die Skepsis lässt immer weiter nach, weil auch Bernard Arnault ja gesagt hat, hey, in China, das sieht mittlerweile wieder richtig gut aus. Beispielsweise Fashion Leather Goods ist hoch einstellig in China gewachsen, weil ja die Chinesen, man weiß nicht genau, für wie viel der Umsätze sie verantwortlich sind, weil ja die Chinesen auch viel im Ausland einkaufen. Also bei China muss man nicht immer nur China als Land sehen, sondern da werden auch eine sehr hohe Anzahl an Käufe eben im Ausland getätigt, gerade auch so von den Touristen und so weiter. Also das sieht wirklich schon mittlerweile wieder sehr gut aus und ich traue LVMH auch noch einiges zu, denn obwohl sie jetzt zuletzt wirklich sehr gut gelaufen ist, wenn man so anschaut, der Weg ist wirklich noch ein weiter so zu den alten Höhen. Ich glaube nicht mehr, dass sie die alten Bewertungsmultiplen bekommen werden, das habe ich auch in meinem Video gesagt, aber ich halte es immer noch für eine sehr attraktive Gelegenheit aktuell, weil die Free Cash Yield immer noch sehr hoch ist bei LVMH, also man bekommt immer noch sehr viel Cash Flow für seine Einkäufe. Also weiterhin wirklich ein Unternehmen, wo ich sehr bullish bin, die ich auch schon jetzt mittlerweile länger in meinem Depot ohnehin schon hatte. Ich habe einen größeren Nachkauf bei Bitcoin getätigt, weil es ja da auch nochmal so einen Rutsch nach unten gegeben hat. Bei 88.000 Euro knapp habe ich da nochmal einen größeren Nachkauf gemacht. Und es hat eine neue Aktie den Weg bei mir ins Depot gefunden, und zwar ist es S&P Global. Ratingagenturen finde ich ohnehin spannender Markt. Sie ist jetzt aktuell auf einem Niveau, wo sie schon mal nach dem Corona-Bullrun gewesen ist. Also sie hatte ja einen sehr starken Verlauf, 23, 24. Und jetzt aber zuletzt gab es mal wieder so ein bisschen eine Korrekturphase. Wie ich finde, eines der stärksten Unternehmen, die es überhaupt gibt, vor allem im Finanzsektor, aber auch vom Burggraben gesehen, sogar fast weltweit, denn ja, Ratingagenturen, das ist schon absurd, was die für eine dominante Marktposition haben. Ist ja mit Moody's zusammen eigentlich schon ein Duopol. Fitch hat 15% Marktanteile, kann man da noch mit dazu zählen, dann hat man fast 100% vom Markt. Und sie wollen ihre margenschwächste Sparte, die Mobility-Sparte, die wollen sie ja noch abspalten. Also daraus wollen sie ein eigenes Unternehmen machen. Und Zukunftsaussichten weiter enorm stark. Ja, Ratings werden weiterhin benötigt werden, das wenig Disruptionspotenzial. Und da auch hier die Free Cash Yield aktuell höher ist als bei vielen anderen Qualitätsunternehmen, habe ich mich eben auch dazu entschieden, S&P Global bei mir ins Depot aufzunehmen. Wenn ihr das Ganze ein bisschen ausführlicher wollt, könnt ihr auch gerne bei mir auf dem Kanal reinschauen. Da habe ich gestern auf YouTube auch ein Video dazu rausgebracht. Und genau, da könnt ihr euch das Ganze auch gerne mal noch ausführlicher anhören, aber das war es jetzt grob zusammengefasst, so die Beweggründe für die Käufe. Ich weiß gar nicht, hat sich bei dir noch irgendwas getan oder hast du gerade irgendwo so deinen Blick noch drauf?
Ich werde jetzt auch in Kürze dann nochmal einiges nachkaufen, aber ich denke auch eher bei Standardtiteln. Ich hatte bei LVMH, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte hier, ich hatte auch mal einen kleinen Nachkauf irgendwann getätigt, aber Hannover Rück hat zum Beispiel sehr gute Zahlen geliefert und die Prognose erhöht, die finde ich sehr spannend, unter anderem, da mache ich vielleicht so einen kleinen Nachkauf. Aber ja, jetzt tut sich ja auch was bei, ich sag mal, bei Unternehmen, wo sich Ewigkeiten gar nichts getan hat, so Johnson & Johnson, Amgen zum Beispiel, finde ich sehr spannend, die springt so ein bisschen an, die haben ja auch wieder die Prognose erhöht, man hat so das Gefühl, dass der Markt, ja, wenn man jetzt nicht mehr alles in KI investiert, da auch wieder ein bisschen mehr in den Fokus drauf legt, deswegen, ich werde dann eher in dem Bereich Dividenden Wachstumswerte auch nochmal aktiv werden und jetzt weniger bei Alphabet und Co. Da hatte ich ja, hatten wir ja dann eher im, wann war das, im März, April oder wann das war, wo Alphabet totgeredet wurde. Ne? Und jetzt ist halt mittlerweile überall auch sehr viel Optimismus drin. Deswegen würde ich auch wieder Daniel dann eher in andere Sektoren gehen, die jetzt nicht so KI getrieben sind
einfach. Ja, ich habe mich zuletzt auch nur da umgeschaut. Ihr wisst ja, ich habe ja auch Ferrari gekauft. Ist zum Beispiel auch schon sehr gut angelaufen, weil auch sie einen recht ordentlichen Ausblick wieder gegeben haben zuletzt. Ja, und ich habe halt auch gesagt, ja, die Auftragsbücher, die sind so voll. Also da braucht man sich eigentlich wenig Sorgen machen bei dem Unternehmen. Ja,
Übrigens, ne, also wenn ich noch einen Autobauer nehmen würde, BMW zum Beispiel, wenn man sich die mal anschaut, die läuft auch eigentlich gar nicht so schlecht mehr. Im DAX, ja, die neue Klasse, aber ich will das mal beobachten, die neue Klasse soll ja angeblich ganz gute Nachfrage haben und in den nächsten Jahren sollen ja basierend auf dieser Architektur ganz viele neue Modelle kommen, ich glaube bis zu 40 Modelle in den nächsten Jahren, Also da ist BMW eigentlich echt ganz gut aufgestellt. Von der Bewertung sind die ja schon immer spottgünstig. Ich glaube auch nicht, dass sich da groß was ändern wird. Die werden immer irgendwie KGV 5 bis 7 haben, außer da ändert sich nochmal ganz viel, aber haben natürlich auch eine schöne Dividendenrendite und kamen ja eigentlich auch deutlich besser durch die ganzen Krisen wie VW und Co. Oder? Die ist ja noch viel günstiger, aber VW, ich weiß nicht, das ist so ein Koloss, der ist irgendwie nicht reformier- und sanierbar, so gefühlt mit den ganzen Tochtergesellschaften. Deswegen, wenn ich da einen Deutschen nehmen würde, dann auf jeden Fall BMW.
Ja, okay,
Genau.
dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Also, wie gesagt, sichert euch euer 30 € Bruchstück von der Amazon-Aktie beim Smart Broker. All das und viel mehr zu unserer Challenge erfahrt ihr dann in den nächsten Wochen. Also ihr seht, auch ein Abo auf dem Kanal hier lohnt sich oder folgt uns auf den Podcast-Plattformen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal am Samstag wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.